ja, in den 2 Wochen mal wieder einmal um die Welt. Und wenn es ganz brutal hergeht, da dauert eine Runde um die Welt 4 oder 5 Tage. Da einmal schläfst du bei Nacht, einmal schläfst du bei Tag.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell und heute spreche ich mit Aaron Fischnaller aus Kotinik. Mit gerade einmal 28 Jahren ist Aaron Pilot auf einer Global 7500, einem der größten Privatjets der Welt. Für die Firma VistaJet fliegt er Unternehmerinnen und Unternehmer, Promis, Staatsdelegationen und alle, die es sich leisten können, wohin sie wollen. So passiert es schon mal, dass er in 2 Wochen durch 5 Zeitzonen reist. Aaron hat sich seinen Weg ins Cockpit mit viel Disziplin, Ausdauer und mit Leidenschaft erarbeitet. Mit ihm sprechen wir über ein Leben zwischen Himmel und Erde, über Verantwortung in Krisenzeiten, steigende Kerosinpreise, die Frage, ob Privatflüge überhaupt noch zeitgemäß sind und darüber, wie es ist, über eine Welt zu fliegen, die immer unsicherer und unruhiger wird. Lieber Aaron, ich freue mich, dass wir heute bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Aaron, wusstest du eigentlich heute Morgen, wo du aufgewacht bist?
Ich bin zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, weiß ich, wo ich bin.
Okay. Erzähl uns doch mal, was du genau machst, wo du arbeitest, wie dein Alltag aussieht und ein bisschen was über die Firma, für die du fliegst.
Okay. Also ich fliege als Pilot für eine, sagen wir mal, Taxigesellschaft für Privatflüge. Die Firma heißt VistaJet, wo ich zurzeit tätig bin, mit Sitz in Malta. Und wir fliegen weltweit Persönlichkeiten, Unternehmer, alles Mögliche durch die Gegend. So elegant gesagt würde man sagen, Bedarfsflüge. Ja. Sagt man heute dazu auch. Und ja, das Besondere an dieser Gesellschaft ist, dass sie halt wirklich weltweit operieren. Also man kann in ein paar Wochen wirklich potenziell auf jedem Kontinent mal gewesen sein. Das ist schon vorgekommen. Also ja.
Wenn man so viel unterwegs ist, wo ist man da eigentlich zu Hause? Zu Hause hier in Südtirol, in Kotinik, im Cockpit oder irgendwo auf der Welt?
Auf jeden Fall zu Hause. Also umso mehr man reist, umso mehr schätzt man, glaube ich, das eigene Zuhause, die eigene Heimat. Und man sieht auch immer wieder, ja, Südtirol hat sicher hier und da Verbesserungsmöglichkeiten. Das geht auch in Ordnung und soll auch so sein. Aber unterm Strich geht es einem hier viel besser als in den meisten Orten, wo man so hinkommt.
Das musst du wissen, weil du warst schon an vielen Orten.
Ja.
Du hast dich als Kind, glaube ich, für die Fliegerei begeistert, ursprünglich durch einen Flugsimulator, der eigentlich deinem Bruder geschenkt wurde.
Genau.
Du hast mir auch mal erzählt, dass du als Kind jeden Flugzeugtyp auswendig konntest, jede Airline, wusstest, was da fliegt. Was würde der 13-jährige Aaron sagen, wenn er dich heute auf dem größten Privatjet-Flugzeug der Welt durch die Welt fliegen sehen würde?
Ich weiß nicht. Also ich denke, ich wäre wahrscheinlich ein wenig sprachlos und wahrscheinlich, oh cool, aber ich wüsste nicht so richtig, was damit anfangen. Also als 13-Jähriger die Linienfliegerei, da kriegt man halt eher einen Einblick oder kommt man halt eher nah dran als jetzt Privatfliegerei, die halt doch wieder ganz was anderes ist.
Was ist der größte Unterschied zwischen Linienfliegen und privat?
Schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, als Beruf für mich ist der größte Unterschied einfach, dass jeder Arbeitstag anders ist. Ich habe jeden Monat andere Ziele. Ich fliege teilweise mit Kollegen, die sind 20 Jahre in der Branche und die haben trotzdem noch jeden Monat ein neues Ziel. Und bei der Linienfliegerei, da fehlt das halt meistens, weil vielleicht fliegt die eigene Gesellschaft 10, 15, 20 Ziele an. Aber da kommt man halt immer wieder mal in den gleichen Ort hin. Und besonders auf Langstrecken in meiner Branche, in meiner Tätigkeit, da ist einfach die Spielwiese wirklich weltweit. Also es gibt keine Ecke an dieser Welt, wo man potenziell nicht hin kann. Länder, wo teilweise gar keine Linienflüge oder kaum Linienflüge hinkommen. Das macht halt den großen Reiz und Unterschied zur Linienfliegerei. Und was für mich natürlich auch nochmal einen Unterschied macht, wieso ich die Privatfliegerei lieber habe, ist, dass wir einfach ein bisschen mehr Verbindung zum Kunden haben.
Auf die Kunden kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Jetzt bleiben wir noch einmal bei dem jungen Aaron. Du bist mit 15 schon alleine nach Bergamo gegangen, um dort Aeronautik, glaube ich, zu lernen, oder?
Ja, genau. Aeronautikschule also, geheißen hat, es war im Grunde ein Realgymnasium, also ein Liceo Scientifico, mit Schwerpunkt Aeronautico, das heißt praktisch in den Stunden, wo die Schule Spiel hat, um eine Richtung einzuschlagen, da gab es halt zum Beispiel Wetterkunde, Flugrecht und so ein paar Fächer, die halt der Luftfahrt zugeordnet werden können.
Deine Eltern haben damals gesagt, du kannst gehen, glaube ich, aber du musst dir das alles alleine organisieren.
Genau, sozusagen. Ganz genau.
Kann ich mir vorstellen, gar nicht so einfach für einen 15-Jährigen. Was hast du daraus gelernt und wie war es mit 15 von zu Hause weg zu sein?
Also ich muss sagen, ich hatte das einfach im Kopf. Ich habe da eigentlich nicht zu viel nachgedacht und meine Eltern wollten mir wahrscheinlich mehr als etwas beibringen, wollten sie einfach sicher sein, dass ich das auch wirklich will und dass diese Idee nicht einfach, keine Ahnung, eine verrückte Idee oder irgendwie, ein Hirngespinst oder irgendwas sei.
Ich glaube, so eine Pilotenausbildung kostet heutzutage bis zu 100.000 Euro. Es ist ja recht viel. Das bezahlt man ja selber, oder? Ist es dann ein Job, der wirklich privilegiert ist? Oder kann das immer noch jeder werden, der es wirklich möchte?
Also tatsächlich heutzutage, ja, wir sind so um die wahrscheinlich 100.000 Euro, ein paar Tausend auf oder ab, aber halt so als Richtwert. Das ist natürlich eine Menge Geld. In den meisten Fällen muss man es tatsächlich noch selbst aufbringen. Es gibt schon gewisse Airlines, die das teilweise noch irgendwie fördern, beziehungsweise man kriegt es vorgestreckt und arbeitet es dann ab. Das gibt's noch, aber das filtert natürlich ein wenig. Besonders die Gesellschaften, die solche Angebote anbieten, da ist es nicht einfach dazu zu kommen. Und bei den restlichen, da geht es eben übers Selbstbezahlen. Man sollte schon sicher sein, was man machen will und nicht. Und es geht natürlich mit einem Risiko einher. Damals war es für meine Familie nicht einfachsten. Aber unabhängig, was ich jetzt gemacht hätte, hätten meine Eltern für Bildung, was geht, irgendwie versucht zu finanzieren. Und zum Glück haben sie es geschafft, mich zu unterstützen. Ich habe es natürlich auch auf viele Jahre gestreckt, weil ich habe ja mit 16, 17 schon begonnen, die ersten Flugscheine. Dann habe ich ein wenig gearbeitet, Bürojob, wo ich nebenher so hintenrum zu Flugstunden gekommen bin und für die ich nicht bezahlen musste. Und dann erst mit 20 habe ich dann praktisch die restliche Ausbildung fertig gemacht. Und also ich hatte sicher Glück.
Du fliegst Unternehmerinnen, Unternehmer, Promis, Delegationen, glaube ich, auch.
Genau.
Wie ist das? Also das sind ja meistens Menschen, die sind bekannt, die sind reich, die sind wichtig, die haben Einfluss. Wie geht man damit um?
Also tatsächlich muss ich sagen, die meisten Leute schätzen einfach Bodenständigkeit und dass sie mal vom Rampenlicht weg sind. Mhm. Man geht natürlich respektvoll mit den Passagieren um, aber ich würde sagen, man geht nicht anders damit um, nur weil sie jetzt keine Ahnung wer sind. Und das wird dann meistens auch geschätzt, wenn sie wirklich wie normale Leute behandelt werden. Und so wird das bei uns eigentlich auch gehandhabt.
Was war so die, in Anführungszeichen, absurdeste Situation, die du bis jetzt erlebt hast, bei irgendeinem Staatsbesuch mit rotem Teppich?
Ja, das ist tatsächlich schon passiert. Hatte ich mal die Gelegenheit oder das Glück, wie man sagen soll, eine Staatsdelegation aus Afrika rumzufliegen. Und das war schon cool. Also ist man in ein anderes Land angekommen und da wurde praktisch vom Flugzeug der rote Teppich ausgerollt und die Soldaten mit Trompeten links und rechts davon. Und genau, und da steht man halt da und
denkt sich,
das ist schon ganz besonders, weil da ist man dann besonders in bestimmten afrikanischen Ländern. Das gibt es natürlich in Europa auch, aber mir ist halt vorgekommen, in Afrika hat das nochmal einen höheren Stellenwert, Oberhäupter bzw. Staatsbesuche, und da wird der Flug selbst auch ein wenig, wie soll ich sagen, extra oder besonders behandelt im Vergleich zum restlichen Flugverkehr.
Okay. Gibt es auch manchmal ganz absurde Wünsche von den Passagieren, wo du dir denkst, hups, was ist das jetzt?
Ich würde sagen, die meisten Wünsche sind so Kleinigkeiten, die man einfach schaut, den Passagieren entgegenzukommen, besonders bei Passagieren, die öfters mit einem fliegen, versucht man halt, dass sie eine Kabine finden, die deren Erwartungen entspricht. Und das kann manchmal bei Kleinigkeiten sein. Also jemand hat lieber einen langen Kaffee, der andere hat lieber eine Limonade, der andere hat lieber Eiswürfel, der andere wieder nicht. Und das sind dann Kleinigkeiten, die um die sich das Kabinenpersonal kümmert. Mhm. Es gibt ganz selten auch ein wenig extreme Anfragen, die sich dann zum Glück meistens nicht bewirklichen. Was ich damit meine ist, es steht zwar in den Anfragen drin, aber in der Praxis ist den Leuten dann, den Passagieren effektiv eher egal. Mhm. Aber da kam halt mal so die Anfrage, das Gepäck sollte möglichst nicht den Boden berühren.
Ah.
Und da waren wir halt, wie soll das funktionieren? Und dann haben wir im Grunde halt im Gepäckraum so Planen hingelegt und das Gepäck halt auf den Planen drauf.
Ihr habt ja keine Tür, glaube ich, vor dem Cockpit.
Genau.
Kommen die dann auch mal rein und sagen, was macht ihr denn da so? Erklärt mir mal, was, wo wir gerade sind,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Das ist also meiner Meinung nach einer der tollen Sachen in meinem Beruf eben, dass Leute ab und zu eben auch vorbeischauen. Natürlich, manche interessiert es gar nicht. Manche interessiert es, egal ob es jetzt Kinder sind, ob es Erwachsene sind, wie auch immer. Und genau, und die kommen dann manchmal im Reiseflug vorbei und schauen so, wo sind wir oder wo sind wir nicht und was macht ihr und wo fliegt ihr morgen hin und von wo kommt ihr und sagen ein paar Zahlen zum Flugzeug oder wie hoch fliegen wir und genau, und das, ja, wie gesagt, das schätze ich sehr, dass diesen Kontakt mit den Kunden ist, dass das auch möglich ist.
Bei euch kostet ein längerer Flug schnell mal eine sechsstellige Summe. Gewöhnt man sich an diese Dimension, weil es ja schon unglaublich viel für einen Normalsterblichen.
Ja, also die Zahlen, die man für einen längeren Flug auf größere Flugzeuge bezahlt, sind tatsächlich riesig. Ich würde sagen, man gewöhnt sich nicht dran. Also man ist sich zwar bewusst, aber das kann man sich doch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Wenn das jetzt inzwischen die Normalität für mich ist, also ich weiß natürlich, dass ein Passagier kleine bis mittlere sechsstellige Beträge für einen Flug bezahlt, aber trotzdem würde ich sagen, man denkt eigentlich nicht zu lange dran.
Ja.
Man fliegt sein Flugzeug, man hat seinen Spaß, man macht sein Ding.
Die Passagiere kaufen sich ja eigentlich im Prinzip damit Zeit, oder? Größtenteils.
Absolut. Also es ist ein Instrument, ein Werkzeug, um Zeit sich zu kaufen. In den meisten Fällen nicht Spaßflüge, sondern die sind wirklich Mittel zum Zweck.
Aktuell ist die Zeit ja eher turbulent, sagen wir mal so.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen, genau. Ich glaube, es gibt viele Lufträume, die gesperrt sind, politische Spannung, vielleicht ist auch nicht jeder Flughafen offen. Kerosin wird teurer. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus, die aktuelle Lage?
Wenn ich in dieser Branche begonnen habe, da hat gerade der Ukraine-Krieg begonnen. Von dem her bin ich im Grunde schon eingestiegen, wenn Russland schon zu war. Damit bin ich eigentlich im Grunde aufgewachsen dann. Also das war immer Teil des Spiels, könnte man sagen, oder Teil der Realität. Es hat sich natürlich jetzt nochmal deutlich verschlechtert über den letzten Jahren. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, die Branche selbst ist sehr, sehr flexibel.
Ja.
Also man hat ziemlich schnell gelernt, damit umzugehen, Alternativen zu finden. Kostet natürlich mehr Flugzeit. Teilweise,
weil man umfliegt wahrscheinlich,
weil man
oder?
Umfliegt. Ja. Zum Beispiel Richtung Asien, egal ob es jetzt Peking, Tokio, wie auch immer, also besonders im fernen Ostasien, ist man ja früher immer über Russland geflogen. Und jetzt muss man praktisch unter Russland drumrum. Also Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan und dann eben erst nach China rein. Und das kostet dann schnell mal eine bis eineinhalb oder sogar zwei Stunden extra Flugzeit. Das sind halt Mehrkosten. Mhm. Zweitens, es braucht die Kapazität im Tank. Nicht jedes Flugzeug kann einfach so mal zwei Stunden länger fliegen. Und es ist halt auch wegen den Genehmigungen komplizierter, weil anstatt zwei oder drei Länder oder vier oder fünf zu überfliegen, fliegt man auf einmal durch 10 Länder. Das jetzt im europäischen Luftraum recht einfach ist, aber außerhalb von Europa, da gibt es bestimmte Länder, wo die Überflugsrechte natürlich komplizierter geregelt sind.
Musst du das klären, diese Flugrechte?
Nee, also das machen tatsächlich zum Glück die Leute im Büro. Natürlich große Firma, hat im Hintergrund ein Büro von Leuten, die sich um Flugrouten, um Genehmigungen kümmern. Die behalten auch das Wetter in der Planungsphase im Auge. Sie kümmern sich auch um Flughäfen und Kerosin. Und das ist natürlich auch jetzt mit dem Iran-Krieg nochmal umso wichtiger. Ich muss sagen, die Auswirkungen sind nicht tragisch, wie sie manchmal dargestellt werden. Also es stimmt jetzt nicht, dass die Welt ohne Sprit oder ohne Kerosin oder wie auch immer ist. Aber es kommt schon ab und zu Engpässen, die meistens lokal sind oder bestimmte Flughäfen oder eben kleinere Länder, die einfach mal einen Engpass haben. Und da muss man natürlich mitplanen. Planen heißt, dass man einen Tankstopp womöglich im nächstgenähten Land macht oder wenn das Flugzeug es hergibt, einfach den Sprit schon mitnimmt, im Flug davor für den nächsten Flug. Und was nicht zuletzt noch wichtig zu erwähnen ist, die Sicherheitslage, weil du hast eben angesprochen, ja, es ist tatsächlich ein wenig eine turbulente Zeit und besonders heuer, muss ich sagen, mit dem Iran-Krieg, so gefühlt jeden zweiten Tag, einmal geht's auf, einmal geht's runter, keiner weiß so richtig, was jetzt abläuft. Und da haben alle oder die meisten Fluggesellschaften und wir natürlich auch ein Team, das gezielt Sicherheitslagen im Auge behält und dann zusammen mit Versicherungen, Sicherheitsteams, die teilweise auch vor Ort sind, die dann einfach bewerten, ist es sicher, dahin zu fliegen. Sie planen eventuelle Contingencies, das heißt, wenn ich dahin komme und vielleicht ist eine Übernachtung nicht empfohlen, dann wird aber trotzdem geplant, dass im Notfall eine sichere Unterkunft zur Verfügung gestellt sein muss. Wieso? Weil nehmen wir an, wir kommen an und aus irgendeinem Grund können wir nicht abfliegen, dann muss es trotzdem irgendwas da geben. Und erst planen, wenn man schon da ist, ist da natürlich zu spät.
Man hört immer mal von Manipulationen, von GPS-Signalen. Ist das alles Science-Fiction oder kann das wirklich passieren?
Das ist tägliches Leben.
Okay.
Nee, also tatsächlich, wir haben jetzt spätestens seit dem Israel-Krieg, ist auch in Südeuropa dauernd gebäst, das kommt und geht. Mit kommt und geht meine ich einfach, dass es andauernd wieder gestört ist. Und tatsächlich hat sich vor einem Jahr oder zwei, da kamen die Gebäststörungen zwischen Ukraine und Russland, also auf den Krieg bezogen, teilweise bis fast nach Berlin. Da konnte man, wenn man in der Luft war, im Flug, war das Flugzeug bis Berlin fast, also bis Deutschland fast gestört. Es ist immer noch so, dass an der ganzen Ostflanke, großteils Polen, die baltischen Länder, die Türkei, die Gegend um Israel, fast täglich, wo mehr, wo weniger gestört sind. Da gibt es eben zwei Arten der Störung. Die technischen Begriffe dafür sind Jamming und Spoofing. Mhm. Und der Unterschied ist, einmal fällt das Gebäß einfach aus, in Anführungszeichen. Und das ist, sagen wir mal, das weniger komplexe Problem, das man hat, weil das Flugzeug hat ja noch andere Navigationssysteme. Das zweite hingegen, da wird praktisch dem Flugzeug ein falsches Signal zugeführt. Und da denkt dann das Navigationssystem oder das Flugzeug denkt dann irgendwo zu sein, wo es nicht ist. Zum Beispiel, da war ich mal auf einem Flug Richtung Äthiopien unterwegs, also praktisch von Saudi-Arabien Richtung Äthiopien und auf einmal war das Flugzeug überzeugt, in Sanaa zu sein, in Jemen. Ja. Kurz drauf, also wenige Minuten drauf, hat das Flugzeug dann gedacht, es sei in Sudan, wo gerade ja auch Krieg herrscht und wo wir auch nicht überfliegen können. Wie geht man mit dem Ganzen um? Man weiß eben meistens die Gegenden, wo es Probleme mit Gebäß gibt und sagt man einfach dem Flugzeug, es soll die Gebäßinformation ignorieren.
Okay.
Und dann fliegt man einfach mit den anderen Navigationssystemen weiter.
Ist die Privatfliegerei in diesen unsicheren Zeiten mehr gefragt, weil man da flexibler ist? Oder sagen die Leute, das wird mir dann doch zu teuer? Ich weiß nicht, steigen eure Preise mit den gestiegenen Kerosinpreisen?
Also ich gehe davon aus, dass die Preise sich sicher auf den Kunden natürlich aufschlagen werden. Mhm. Das geht nicht anders. Ja. Es ist ein Betrieb wie jeder andere. Ja. Ob es mehr wird oder nicht, tue ich mich schwer zu sagen. Wahrscheinlich bestimmte Märkte mehr, bestimmte Märkte weniger. Es kommt mir jetzt so vor, dass wir vielleicht ein klein bisschen weniger in den Mittleren Osten fliegen.
Okay.
Dafür sind halt andere Destinationen, die ein wenig mehr kommen, ganz einfach, weil die Personen einfach die Ziele ändern, aber nicht der Markt tatsächlich wegbricht. Also ich denke, das bewegt sich einfach ein wenig. Und was natürlich auch der Fall ist, in vielen Ländern, wo es eben ein bisschen brenzliger war, vorausgesetzt, man kann noch sicher hinfliegen, fehlen halt oft Linienverbindungen. Und wenn Linienverbindungen fehlen, dann kommt der Privatflug bei den Leuten, die sich's leisten können, zum Zug. Ganz einfach, weil es sonst keine andere Mobilitätslösung gibt. Ich denke zum Beispiel zurück bei Covid. Da hatten sie tatsächlich, ich würde fast sagen, Hochsaison. Also der innereuropäische Verkehr ist zwar stark zurückgegangen, aber weltweit war es einfach fast die einzigste Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
Wir sind ja heute in einer Zeit, wo wir auch sehr auf Klima, Umwelt schauen. Da ist, glaube ich, die Privatfliegerei oft kritisch angesehen. Wie siehst du das? Gibt es Strecken, wo du sagst, das sind Leerflüge oder so Kurzstrecken, wo du sagst, das hätte jetzt nicht sein müssen?
Also ich muss sagen, operativ direkt spürt man natürlich, man soll, wo es geht, am weniger Verbräuche und so weiter schauen. Das hat einerseits den ökologischen Grund, den umwelttechnischen Grund. Auf der anderen Seite, egal ob es jetzt Privatfliegerei sind oder Linienflüge oder wie auch immer, denn Benzin muss man bezahlen. Deswegen, keiner verbrennt freiwillig mehr Sprit, als man muss, wenn es irgendwie anders geht. Sicher, Privatfliegerei braucht natürlich im Durchschnitt viel mehr Sprit als andere Flüge, aus einfachen Gründen, dass es gezielte Transportlösungen für wenige Menschen sind. Und wenn ich natürlich in einem Flugzeug, wo ich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Leute reinkriegen würde, mit zwei oder drei fliege, dann ist natürlich der Verbrauch auf die Leute unglaublich hoch. Das geht nicht anders. Besonders auf den langen Strecken hat das halt auch einen physikalischen Grund. Wenn ich ein Flugzeug will, das weit fliegt, kann ich kein super kleines Flugzeug bauen. Klar. Also das geht leider nicht anders. Nichtsdestotrotz finde ich, einerseits ist allgemein die Branche sehr engagiert, die Verbräuche zu reduzieren. Und sie sind auch sehr engagiert an modernen Technologien, um den Ausstoß zu reduzieren. Beispiel jetzt zum Beispiel die synthetischen Kraftstoffe. Die sind auch immer weiter und immer mehr im Kommen. Was sich natürlich alle Fluggesellschaften wünschen würden, ist, dass mehr und zu einem billigeren Preis kommen würde. Weil tatsächlich auch heute noch in den meisten Flughäfen gibt's noch kein SAF. Also man würde es gern tanken, aber es steht einfach nicht zur Verfügung. Und wenn es zur Verfügung steht, dann sind einfach die produzierten Mengen heutzutage noch viel, viel zu gering. Und geringe Verfügbarkeit, hohe Nachfrage
ist teuer.
Ist natürlich sehr teuer. Man kauft es nichtsdestotrotz, aber ja, das ist so ein wenig die Situation.
Du lebst in einem Rhythmus der Zeitzonen, wenn du unterwegs bist, hast 17 Diensttage, 13 freie Tage. Das ist so dein Arbeitsrhythmus. Verpasst man mit diesem Rhythmus viel Privatleben von der Familie, Hochzeiten, Geburtstage, Ausflüge?
Es ist nicht immer einfach. Vorteil ist, diese 17, 13 ist recht rigide, sagen wir mal so. Mhm. Also ich habe jetzt schon den Dienstplan bis November vom nächsten Jahr. Also kann ich
planen.
Sehr gut planen. Aber natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von mir plant gerade eine Hochzeit für nächstes Jahr, ich habe ihm schon mal den Dienstplan geschickt. Aber ja, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Es ist tatsächlich nicht immer einfach, aber zum großen Glück muss ich sagen, sehr, sehr planbar. Und das hilft natürlich.
Du hast mir gerade erzählt, du warst jetzt ein paar Tage in Bangkok, dann in New York, dann in Frankreich, glaube ich. Was machst du, wenn du dann mal einen Tag frei hast?
Ganz unterschiedlich. Also wenn wir irgendwo Brei oder Pause haben oder wie auch immer, kann es, sagen wir mal, von 14, 16 Stunden Minimum sein bis zu 2 Nächte. Das ist meistens, was man so kriegt. Man muss im Grunde fast immer mit einem Anruf rechnen. Jetzt geht's weiter. Okay. Was nicht dringend mit dem eigenen Flugzeug sein muss, sondern wie zum Beispiel dieses Mal bin ich dann mit dem Linienflug nach Südkorea geflogen. Ja. Da bin ich erst praktisch aufs nächste Flugzeug zur nächsten Crew gestoßen, um dann wieder weiter zu fliegen. Und man sollte da halt immer ausgeruht sein. Man sollte ein wenig auch auf die eigene Gesundheit schauen. Das heißt, vorsichtig zum Beispiel mit dem scharfen Essen in Asien oder wo man isst. Natürlich muss man irgendwann mal ein Night Market probieren. Ja. Aber man sollte sich halt den Stand gut ansehen, bevor man einfach mal zugreift. Was noch ein großes Thema ist, man muss halt auch zu Schlaf kommen. Ich für mich persönlich versuche allgemein, je nachdem wie die Tage gerade laufen und wie mein Dienstplan gerade aussieht, einerseits Wasser, dass ich gut hydriert bin, auf dem zu achten und andererseits auch auf den Mahlzeiten, also versuchen, schwere Mahlzeiten vorm Schlafengehen zu meiden, ausgewogene Diät beim Frühstück zu haben, weil mir persönlich hilft es halt, mit den ganzen Zeitumstellungen klarzukommen und dass ich trotzdem irgendwie zu Schlaf komme, weil wie gesagt, ich bin ja in den 2 Wochen mal wieder einmal um die Welt und wenn es ganz brutal hergeht, hatte ich schon ein paar Mal, da dauert eine Runde um die Welt 4 oder 5 Tage.
Oh, okay.
Und da einmal schläfst du bei Nacht, einmal schläfst du bei Tag, einmal schläfst du, keine Ahnung, 5 Stunden da und 4 Stunden dort. Und wenn man da nicht ein wenig auf seinen Körper hört, dann irgendwann hat man Schlafmangel. Das geht dann irgendwie nicht mehr.
Du warst, glaube ich, auch schon öfter in Benin und im Kongo und hast da Lebensrealitäten gesehen, die sich sehr, sehr von unseren unterscheiden. Wie hat das deine Sicht aufs Leben auf Südtirol verändert?
Also ich würde sagen, Benin war tatsächlich sehr berührend, wie Leute da leben. Ist Benin sicher keine Ausnahme in Afrika, aber da hatte ich halt die Möglichkeit, wirklich ganz nah dran zu sehen, wie Leute wohnen, leben und trotzdem irgendwie glücklich sind mit im Grunde nichts. Also man muss sich vorstellen, da gibt's etlich viele Leute, die wohnen unter 4 Holzstücken und ein paar Palmzweigen auf der Straße oder halt auf dem Boden. Und die singen trotzdem und die tanzen trotzdem. Das war halt das Erlebnis für mich, was mich soweit am meisten bewegt hat. Nichtsdestotrotz, egal wo man auch sonst hinkommt, sei es auch in, unter Anführungszeichen, moderneren Ländern, wie jetzt bestimmte Orte in China oder in Japan, oder sogar bei den Amerikanern, es geht uns hier besser.
Okay.
Das trifft sicher sehr gut.
Am Schluss ist bei unserem Podcast immer 3 Fragen, die du spontan und schnell beantworten sollst.
Okay.
Fensterplatz oder Gangplatz,
Fenster.
Wenn du selbst?
Fenster.
Sofort. Okay.
Kurz und schnell.
Kurz und schnell. Ohne welchen Gegenstand würdest du dich niemals ins Cockpit setzen?
Sonnenbrille.
Du darfst morgen irgendwo landen, musst da aber ein Jahr bleiben. Wo?
In Bozen.
Okay. Und weil es so schön ist und ich es mir noch aufgeschrieben habe, vervollständige den Satz. Über den Wolken ist?
Immer schön Wetter.
Vielen Dank, Aaron. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
Danke auch.
Und auch ganz lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.